Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Wer meint, dass Industrie 4.0 ein Schlagwort der Neuzeit ist, der irrt. Der Begriff ist neu, doch die Gedanken dahinter gibt es bereits seit mehr als 3 Jahrzehnten im Bergischen Land. Über ihre Erfahrungen berichten uns heute 2 Qualitätspioniere aus der Industrie, die Diplom-Ökonomin Iris König von JC König aus Solingen und aus der Softwarebranche Professor Dr. Norbert Böhme von Böhme und Weiß. Herzlich willkommen. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo@bergisch.io. Dann mal los.
Tag, Herr Meyer.
Guten Tag, Herr Dehler.
Wir sind schon wieder unterwegs.
Und wir nähern uns der nächsten Null. Folge 29 heute.
Folge 29. Mhm. Das erste Jahr ist auch bald rum und wir werden irgendwie zum Reisepodcast.
Richtig.
Schon wieder im Wuppertal.
Und schon wieder in Wuppertal, ganz genau.
Aber wobei an der Grenze zu Westfalen, wie wir eben erfahren haben.
Echt?
Also das ist ja nicht mehr weit bis Ennepetal.
Oha. Oha. Genau so ist das. Müssen wir uns eigentlich was einfallen lassen zum Jubiläum, ein Jahr Bergisch.io?
Auf jeden Fall. Ich finde, wir sollten eine Riesenparty schmeißen. Oder okay. Wir lassen uns von unseren Zuhörern eine riesen Überraschungsparty schenken.
Oha. Jetzt müssen wir überlegen, was besser funktioniert. Aber wir sollten was machen.
Wir sollten was machen. Das Schöne ist ja, dadurch, dass wir offiziell am 1. Mai gestartet sind, können wir quasi in den Geburtstag reinfeiern. Also statt Tanz in den Mai.
Podcast in den Mai.
Okay.
Wir überlegen uns was.
So soll das sein.
Gut. Freue ich mich drauf.
Ich auch. Und ich freue mich auf die Folge heute. Ich erzähle mal wieder, wo wir gerade sind.
Jawohl.
Erst zum zweiten Mal begrüßen wir heute gleich 2 Gesprächspartner im Bergisch.io Podcast. Sie verbindet eine über 30-jährige Zusammenarbeit, in der sie mit und aneinander gewachsen sind. JC König aus Solingen ist ein Hersteller von Präzisionstiefziehteilen und Böhme und Weiß ein Entwickler von Qualitätsmanagement-Software. Gemeinsam leben sie eine lange und fruchtbare bergische Partnerschaft. Wie es dazu kam und welche Tipps sie für andere bergische Kooperationen haben, davon berichten uns heute Iris König und Professor Dr. Norbert Böhme. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Dankeschön. Frau König, wir stellen uns jetzt mal ganz dumm. Was ist ein Präzisionstiefziehteil und wo wird es eingesetzt?
Ja, das hatte ich geahnt, dass Sie damit um die Ecke kommen würden. Ein Präzisionstiefziehteil ist in unserem Fall also ein Metallteil und Präzisionstiefziehen ist im Grunde aus einem flachen Blech einen Hohlkörper formen. Das Blech wird oder das Material wird eben in Kolz angeliefert, das ist aufgewickeltes Bandmaterial und das wird dann in einer Maschine durch ein Werkzeug geführt und in dem Werkzeug wird es immer weiter in Stufen verformt, bis letztendlich hinten ein fertiges Teil rausfällt. Und dieses Teil sollte im besten Falle vollkommen IO sein, und zwar im Mühbereich. Und schon sind wir im Grunde genommen da beim Dr. Böhme angekommen, Professor Böhme angekommen. Das war der Grund, nämlich diese Vermessung der Teile und die Qualitätssicherung über diese Teile, dass ich das gerne sofort über eine EDV-Lösung gelöst haben wollte. Ich wollte meine Mitarbeiter nicht mit irgendwelchen Aufschreibungen triezen und wollte nicht, dass dadurch Fehler entstehen, dass man aus einer 5 eine 8 liest oder sowas. Okay. Es sollte möglichst direkt an der Maschine eine Möglichkeit geben, um Messwerte abzunehmen von den fertigen Teilen und die dann ja über statistische Auswertungen eben auch zu bündeln und eine Aussage über die Gesamtheit der Fertigung zu treffen. Und da gab es nichts, gar nichts.
Wenn Sie sagen, es geht um Mühbereich, dann geht es ja um ganz hochpräzise Teile. Wo werden Ihre Präzisionstiefziehteile eingesetzt? Also was sind die Anwendungsfelder hinterher fürs Fertigprodukt?
Damals war das zu einem großen Teil auch Felberter Heiligenhauser Raum. Kappen für die Abdeckung von Schließsystemen, dafür steht ja Felbert Heiligenhaus, und generell, also beliefern wir so zu 70% gehen unsere Artikel in die Automobilindustrie Industrie rein, durchaus auch in Pumpen, Brauchwasserpumpen und ähnliche Heizkörperventile, überhaupt Ventile, Magnetventilgehäuse. Also im Automobil findet man unsere Anwendung in Steuerungstechnik, im Bremssystem, in Druckreglern und so weiter.
Also schon da, wo es auch einfach hinterher wirklich sicherheitsrelevant ist.
Ja, insofern absolut.
Die Präzision und die Qualität ganz oben steht.
Ja, aus Edelstahl, aber auch ganz normaler Stahl, also Eisen, was man landläufig sagt. Messing, ja.
Und Sie haben ja jetzt eben schon so die erste Brücke geschlagen
zu Herrn
Böhme. Ich habe gerade gesehen auf Ihrer Visitenkarte, Begeisterung für Qualität ist ihr Claim, ist ihre Aussage. Wie unterstützen Sie das Unternehmen und was machen Sie?
Wir stellen Software für das Qualitätsmanagement her und für die Produktionssteuerung. Das heißt also einerseits für die Produktqualität und andererseits für die Qualität des Produzierens an sich. Mhm. Und wir haben damals die Firma König kennengelernt, indem sie eine Anforderung aus der Automobilindustrie zu lösen hatte, die aus damaliger Sicht sehr komplex mit statistischen Methoden nur zu bewältigen war. Und heute haben wir mittlerweile ein riesengroßes Produktspektrum, muss man sagen. Ein Produktspektrum, das startet bei der Entwicklung von Teilen und geht dann weiter über die Beschaffung von Materialien, über die Produktion bis hinten zur Absicherung all dieser Prozesse, also Reklamationsmanagement, Auditierung, Aufgabenmanagement und so weiter. Also ein komplettes Spektrum und dann die Manufacturing, heißt es auf Neuhochdeutsch Manufacturing Executive System, das heißt Betriebsdatenerfassung, Auftragsdatenerfassung, Auftragsüberwachung, Störgrundanalyse und so weiter. Also das gesamte Spektrum. Und seitdem wir uns kennen, begleiten wir uns gegenseitig.
Ja, sehr fruchtbare Begleitung.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie ja im Endeffekt auch aus der Uni Wuppertal heraus entstanden sind und sich dann auch sehr früh kennengelernt haben. War das eine Form von früher bergischer Vernetzung oder war es Zufall oder wie sind Sie eigentlich aneinander geraten?
Das kann ich ganz genau beschreiben.
Ach so, ja.
Der Dekan der Uni, wo der Herr Professor Dr. Böhme, ich glaube, damals habilitiert hat.
Nein, ich bin nicht habilitiert. Ich war dort wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Sie waren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Also auf jeden Fall, der Dekan kannte meinen Vater, die gingen zusammen in der Sauna. Und dann sagte mein Vater zu dem Herrn, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, doch Seibold. Der Herr Seibold. Ja, meine Tochter muss da irgendwas statistisch ausgewertet haben. Und die will das alles über ÖDV geregelt haben, damit keine Fehler auftauchen. Hast du denn keinen, der da eventuell bei dir an der Uni sich sowas für sowas stark machen würde? Doch, da habe ich jemanden im Hinterkopf. Ja, und dann wurden da die Brücken geschlagen und dann haben wir uns auch ziemlich kurzfristig kennengelernt. Mhm. Und die Anforderungen standen für uns jetzt für die Firma König in solchen, wir sagen immer Bibel, das war die Q101 von Ford. Da standen dann so rudimentär, was sich die Automobilindustrie denn so vorstellt an Auswertungen und was denn die gerne an Informationen über Fertigteile hätten. Das war so das einzige Regelwerk, was es da überhaupt gab und das wurde von aller Welt gehütet und angebetet und kaum einer verfügte darüber. Und wir hatten aber ein Exemplar, ja, und anhand dessen hat sich dann der Herr Böhme da entlang gehangelt mit dem Herrn Weiß zusammen.
Naja, das war eigentlich eine sehr gute Vorlage. Man konnte sehr präzise sehen, was gefordert war. Und wir hatten damals den Kontakt bekommen, weil man sich zu der damaligen Zeit grundsätzlich kannte, wenn man irgendwas mit dem Computer zu tun hatte. Also man kannte alle an der Universität, die Kontakt zu dem Großrechner hatte oder die selber Hardware entwickelt haben. Und so hatte man auch direkt die Beziehung und wusste auch, dass man dort damals noch in den 80er Jahren eine besondere Herausforderung zu bewerkstelligen hatte, nämlich normalerweise funktionierten PCs überhaupt nicht in der Fertigung. Eine Datenübertragung war überhaupt nicht möglich, weil es so viele Störgründe gab. Es gab noch kein EC-Zeichen und dementsprechend auch noch keine Vorkehrung, sodass Magnetfelder beliebige eigene Ströme und digitale Informationen erzeugen konnten. Mhm. Okay. Wir hatten dann damals den Kontakt gehabt, auch über die Universität, über Lichtwellenleiter, bis wir nachher feststellten, wir waren die einzige Firma in Deutschland, die überhaupt diese Lichtwellenleiter genutzt haben. Und für unsere Kunden war es immer selbstverständlich, ein System, was für uns in der Fertigung installiert wurde, das funktionierte und hat störungsfrei die Daten übermittelt.
Das heißt aber, habe ich das gerade richtig verstanden, Sie haben im Endeffekt gegründet, weil Sie den Auftrag von Frau König bekommen haben, oder war das zufällig, überschnitt sich das?
Wir hatten die Firma gegründet und waren in der Lage, Software zu entwickeln und konnten auch sehr hardware-nah auf Hardware-Anforderungen reagieren, weil wir auf einen ganz großen Bereich von Spezialisten zugreifen konnten, die auch wieder alle im Wuppertal angesiedelt waren. Und dementsprechend waren wir dann in der Lage, auch ein, was damals noch außergewöhnlich war, einen digitalen Messschieber anzuschließen, was heute eine Selbstverständlichkeit ist.
Okay. Und heute in der Zusammenarbeit sind Sie quasi über diesen ersten Schritt ja wahrscheinlich ein ganzes Stück hinaus. Und alles das, was Sie im Bereich Produktionsbegleitung, was Sie eben vom Prozess her beschrieben haben, anbieten, setzen Sie bei sich im Unternehmen ein? Oder wie kann man sich
das vorstellen? Eine ganze Reihe von diesen Dingen setzen wir im Unternehmen ein. Und das Besondere bei Böhme und Weiß ist ganz einfach, dass hier nicht ein Technologieunternehmen wild sich in Sensoren und Netzwerken und irgendwelchen ganz toll ausgefeilten Dingen verstrickt und die Unternehmer ihre Probleme gar nicht gelöst bekommen, sondern das Credo von der Firma Böhme und Weiß ist einfach, dass die sich der Probleme, die in der Industrie vorhanden sind, annehmen und daraus Sachen entwickeln nach dem Motto, was braucht ihr eigentlich oder wo können wir diesen Prozess unterstützen? Welche Informationen braucht ihr eigentlich hier in der Produktion? Was wollt ihr oben vielleicht im Büro sehen, was unten in der Produktion passiert? Welche Kennzahlen wollen die Kunden von uns sehen? Das ist meines Erachtens also ein sehr großes Prä für diese Firma, dass sie sich die Probleme hier der Industrie zu eigen macht und versucht, die mit den Kenntnissen über Sensoren und Netzwerktechniken zu lösen und nicht umgekehrt.
Ich möchte nochmal nachfragen, weil Sie haben es eben eingeleitet, da gab es dieses Qualitätshandbuch von Ford. Mhm. Das war so Ihre Bibel an der Stelle und da stand ja auch ein ganz für das Unternehmen ganz eigenes Interesse dahinter. Jetzt, wenn es das nicht geben würde, also aus Unternehmenssicht, was bringt das? Also diesen Ansatz zu verfolgen, zu messen, Prozesse zu analysieren, auch ja viele Daten anzuhäufen. Und das ist, ich denke mal, das war ja früher, als Sie gestartet sind, vielleicht noch eine ganz andere Geschichte als das, was Sie heute messen und wie Sie heute messen, was Sie mit den Daten machen. Also was bringt mir das als Unternehmer, wenn ich diesen Ansatz
Ja, man
erfolge?
Versucht ja von diesen statistischen Werten auf eine Grundgesamtheit zu schließen. Sie können bei einem Massenartikelhersteller, können Sie nicht eine 100%-Kontrolle machen. Das gibt's jetzt mittlerweile natürlich auch schon seit vielen Jahren, dass man eine 100%-Kontrolle machen kann. Zum damaligen Zeitpunkt hat man überhaupt keine Chance, wenn man nicht händisch jedes Teil einzeln nachmessen wollte. Also blieb nur dieser Umweg und dieses Vehikel über eine statistische Prozesskontrolle damit mit einer Wahrscheinlichkeit auf die Grundgesamtheit zu schließen. Und wir haben den Benefit davon, dass wir gegenüber anderen also sagen können, wir sind prozessfähig, wir haben unseren Prozess im Griff, unsere Teile sind in Ordnung. Mit einer Wahrscheinlichkeit von X% sind in diesen Teilen messbare Fehler nicht mehr vorhanden. Und da hatten wir mal erst einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, die eben noch mit Messschieber herkömmlicher Art. Und ab und zu, und sie haben es vor allen Dingen nicht aufgeschrieben. Die sagten vielleicht, ja, ich vertraue meinen Mitarbeitern, die haben das alles gemessen. Ja, selbstverständlich messen wir. Aber wie oft gemessen wurde, wie oft das Teil überprüft wurde, das war nirgendwo fixiert. Und das konnte man natürlich einem Kunden, wo es um Leben und Tod, Bremssystemen im Airbag, da können sie nicht sagen, ich glaube, der macht das jede 5000 Teile.
Absolut. Ja. Also im Grunde genommen war das damals die Einstiegsvoraussetzung, um überhaupt in der Automobilindustrie Fuß zu fassen, mhm, beziehungsweise in der Automobilindustrie zu bleiben. Damals sind sehr, sehr viele Unternehmen ausgeschieden aus der Automobilzulieferindustrie, weil sie einfach die Forderungen nicht erfüllen wollten. Und das war nur der Anfang. Die Forderungen sind also viel, viel schärfer geworden. Das heißt, der Fehleranteil bei Automobilzuliefererteilen, der ist so gering, dass die meisten meinen, da hätten sie sich verhört. Da gibt's keine Prozente mehr und es gibt auch keine Promille mehr, in denen man Fehler angibt, sondern nur in der Einheit PPM, Parts per Million. Das heißt also, für ein Merkmal, also für eine Eigenschaft eines Teils, ist ein theoretischer Fehleranteil von ungefähr 0,6 PPM zulässig. Also das ist ein 0,6 Tausendstel Promille.
Ja,
ja, also die Zahl kann man sich kaum vorstellen. Richtig, richtig. Und wenn sie das nicht erfüllen, wären unsere Autos von heute nicht solche Perfektionsmaschinen. Mhm. Ja, also die Qualität von der Autos von heute ist mit denen vor 30 Jahren gar nicht mehr zu vergleichen. Mhm. Die Ähnlichkeit besteht im Aussehen, aber nur von Weitem, aber nicht mehr von Namen.
Okay. Das, was Frau König gerade gesagt hat, das muss Ihnen ja eigentlich runtergehen wie Öl. Also dieses, da ist ein Dienstleister an unserer Seite, ein Partner, der uns wirklich versteht. Aus Ihrer Sicht heraus und als Sie gegründet haben, und ich meine, heute sind Sie ja deutlich größer, wie haben Sie das geschafft? Wie haben Sie quasi auch diese Philosophie in Ihr Unternehmen, in Ihr Team getragen und das eben auch über das Wachstum hinweg beibehalten können?
Ja, das war im Grunde genommen relativ einfach. Wir sind durch zwei Komponenten getrieben worden. Die Anforderungen sind im Laufe der letzten 30 Jahre kontinuierlich angewachsen. Also aus der Q101 ist dann irgendwann mal in den 90er Jahren die QS9000, eine amerikanische Norm geworden, viel, viel umfassender als die Q101. Mhm. Und heute die internationale Norm IATF 16949, die wirklich restlos alle Komponenten bestimmt. Mhm. Für uns als Softwarehersteller ist das sogar in gewisser Weise ein Vorteil, nämlich dort ist genau beschrieben, wie man etwas zu bewerkstelligen hat. Wenn man sich selbst was ausdenken muss, gibt es immer viele Möglichkeiten und da kann man mal auf Kunden treffen, die haben auch eine sehr gute Idee gehabt, aber die haben es halt anders gemacht. Mhm. Und hier ist das schon mal relativ einheitlich. Das war die eine Komponente, also der Druck aus der Automobilindustrie, dann aus der Medizintechnik, aus der Pharmazie und überall sind die Normen also drastisch nach oben gegangen, die Anforderungen drastisch nach oben gegangen. Und auf der anderen Seite die rasante Entwicklungsgeschwindigkeit, was die Computer angeht. Solche Computer, die wir damals benutzt haben, da wüsste ich überhaupt keinen Teil, dass man irgendwie am Körper tragen würde. So was Langsames gibt's überhaupt nicht mehr.
Okay.
Also ich habe hier den als Smartphone, da habe ich den Großrechner der Uni Wuppertal von damals in der Tasche. Ja. Da haben wir aber alle dran gearbeitet. Mhm. Und das ist dann ein Gerät, was in ein paar Jahren dann auch wieder belächelt wird, wie langsam das denn ist. Mhm. So, und damals war also wichtig, dass man erstmal mit dem großen Datenaufkommen zurechtkam. Und das haben wir ganz völlig naiv angeschätzt, zum Glück. Wir haben uns gar keine Gedanken gemacht, wie viel Daten denn bei König anfallen würde. Mhm. Und der Vorteil war, mit der Geschwindigkeit, mit der sich die Hardware entwickelte, konnte man Festplatten wechseln, die Prozessoren wechseln. Und im laufenden Betrieb wurde bei König immer wieder ausgewechselt. Und heute haben wir ein hochmodernes System. Mhm. Und alles wäre, die Anforderungen könnte man überhaupt nicht erfüllen, wenn nicht die Rechner in der Zwischenzeit so extrem schnell geworden wären und die Festplattenkapazität, die Hauptspeicherkapazität wäre überhaupt nicht ausreichend für das, was bei König heute anfällt. Und man macht sich überhaupt über nichts Gedanken, wenn also Maschinen dort irgendwelche Takte mit angeben, mit zählen, also die Takte mit, das wird einfach mit online mit erfasst und an jeder Stelle des Unternehmens kann man sehen, wie viel Teile sind jetzt auf der und der Maschine produziert worden.
Mhm. Ja. Das heißt, Sie sind eigentlich mit Big Data von Anfang an groß geworden, obwohl sie damals noch klein waren und auch im Endeffekt der Begriff nicht geprägt war, aber es ist quasi von Anfang an hat sie dieses Thema begleitet und hat sich dann immer weiter aufgebaut.
Mhm. Ja. Das kann auch nur das Ziel sein. Also wir sind jetzt auch gerade dabei, haben dieses MES-System bei uns implementiert und weiten das immer weiter aus. Wir haben in der Fertigung begonnen, weil es da am meisten wehgetan hat. Weiten das jetzt aus auf den Werkzeugbau, dass die Daten, die von dort kommen, auch mit in diesem MES einfließen und ausgewertet werden und eben auf den Bildschirmen der Führungskräfte sichtbar werden. Die brauchen sich körperlich nicht mehr in Betrieb zu begeben, um zu sehen, auf welchem Status ist denn eigentlich der Auftrag so und so. Wie viele Teile sind jetzt im Moment von der Maschine fertig, in der Entfettung fertig, beim Gleitschleifen und stehen eventuell schon vorm Versand? Mhm. Was macht das Werkzeug? Ist es einsatzbereit? Die Ersatzteile, da sind wir jetzt gerade bei, den Werkzeugbau anzubinden. Also die Digitalisierung eigentlich von der Konstruktion über Werkzeugbau, Fertigung, einzelne Arbeitsschritte noch dazwischen und letztendlich Versand sollen so abgebildet werden mit diesem System. Und da sind wir auch auf einem richtig guten Weg.
Ist das für Sie mehr so ein Rückspiegel? Also was ist gelaufen, was ist passiert? Oder nutzen Sie das auch, um quasi zu planen und in die Zukunft zu gucken?
Definitiv. Und, ja. Also planerische Möglichkeiten werden da eröffnet. Da haben wir nur von geträumt vorher. Also was passiert, wenn jetzt aus den 5.000 Gutteilen nur 3.000 Gutteile, 2.000 schlecht, verlängert sich der Prozess? Mhm. Wo brauche ich noch Material? Wie viel Material brauche ich jetzt da noch? Weil ja ein paar Schlechteile dabei sind. Also ich konstruiere jetzt, aber um das ein bisschen plastisch zu machen. Und natürlich auch, was ist mit meiner Zeit? Wo hänge ich dann? Was passiert mit dem Folgeauftrag? Planerisch ist das ein ganz, ganz tolles Tool für uns geworden.
Das ist insofern spannend, in unserem letzten Podcast mit Professor Tutsch, er hat ja auch von einem Projekt auch im Podcast berichtet, wo auch über Sensorik, ich glaube, es war ein Aluminium-Hochofen, wo es da ging, auf anhand von sensorischen Messungen von Temperatur. Nee, gerade die Temperatur, es ging ja darum, Rückschlüsse auf die Temperatur zu ziehen, allerdings von ganz vielen Parametern, die außenrum halt letzten Endes gemessen wurden. Und wo man dann halt letzten Endes sozusagen dass man darauf geschlossen hat, wie hoch ist jetzt die Temperatur im Hochofen, weil es da einfach nicht messbar ist. Und das ist ja bei Ihnen auch so. Sie haben ja einen Datenschatz, mit dem Sie auch wahrscheinlich noch ganz andere Erkenntnisse direkt oder indirekt ziehen können, mit denen Sie dann weiterarbeiten letzten Endes. Also was man aus diesem Datenschatz macht, das ist ja wahrscheinlich unbegrenzt.
Also man kann dort Fehlerschwerpunktanalysen durchführen. Man kann, wenn man diese Daten hin und her walkt, mit Hilfe bestimmter Analysewerkzeuge dazu bringen, dass sie, sagen wir mal, wenn sie jetzt fremd in die Firma König kämen, eine halbe Stunde brauchten, dann wissen sie über alles Bescheid. Sie würden bloß mit den Daten herumspielen und könnten genau sagen, wo man Verbesserungen durchgeführt hat, wie die erfolgreich waren und wie sich was verändert hat. Das geht auch sehr, sehr leicht.
Wenn man jetzt, ich sag mal, auf dieses Modewort Digitalisierung zu sprechen kommt, dann ist das ja was, was Sie ja vor 30 Jahren angefangen haben. Und sicherlich, EDV-Einsatz gibt es sicherlich auch in vielen Unternehmen schon, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie sich da schon auch anders für geöffnet haben. Das war nicht einfach nur, ich sag mal, die bessere Schreibmaschine, die Sie angeschafft haben, sondern Sie wollten eben Erkenntnisse draus ziehen. Sie wollten aus den Daten Wissen schaffen und Ihr Unternehmen weiterentwickeln. Wenn Sie heute so auf dieses Schlagwort Digitalisierung quasi mit Ihrer Erfahrung gucken und vielleicht auch, ich selber kriege auch immer wieder Unternehmen mit, die da selber noch vielleicht eher am Anfang stehen oder sich schwer tun, damit einzuschätzen. Was ist aus Ihrer Sicht so die Grundvoraussetzung gewesen oder das die Grundlage, dass Sie sich das getraut haben und was würden Sie anderen empfehlen, wie man sich so einem Thema auch nähert?
Erstmal war das vor 30 Jahren, da war ich noch ein paar Tage jünger. Da geht man an solche Sachen viel unbefangener ran. Man ist neugierig, man möchte da in der Firma was auf die Beine stellen, aber man braucht auch definitiv Verbündete. Also man muss im Unternehmen schon. Ich kannte da so keinen. Es war jetzt nicht so, dass da Freunde und Freundinnen von mir gearbeitet hätten. Aber man muss Überzeugungsarbeit leisten und auch die Begeisterung dafür wecken, dass das doch eine tolle Sache ist, wenn man nicht alles aufschreiben muss, sondern dass, wenn man hier eine Eingabe macht mit einem Messschieber, mehrere Eingaben macht, dass man da was erzeugt, dass man da draus zurückschließen kann auf die ganzen Teile, die da jetzt in den Körben sind. Und da habe ich mir zunächst mal unsere Führungskräfte, die auch Gott sei Dank dafür offen waren und die auch erkannt haben, dass wir nur so weiterkommen würden, versucht auf meine Seite zu ziehen und habe das Ganze immer mit einer ziemlichen Anzahl an Menschen sind wir beim Herrn Böhme angerückt und haben uns das erklären lassen und zeigen lassen. Und ja, das ist total wichtig, dass man seine Begeisterung da auch in die Mannschaft reinbringt.
Aber Sie haben ja dann, du hast es auf 30 Jahre, auf die 30 Jahre angespielt, letzten Endes Digitalisierung, könnte man sagen, von der Pike auf gelernt. Also wer heute einsteigt und mit solchen Systemen konfrontiert wird, der steht ja vor ganz anderen, auch mental vor ganz anderen Herausforderungen, als ich sag mal, wenn man sich wirklich mit einem, ich sag mal, kleinen, damals sicher auch schon teuren und für damalige Verhältnisse großen Rechner da hinsetzt und das alles mal auch bei null, mehr oder weniger bei null anfängt und nicht jetzt einsteigt und vor ganz anderen Herausforderungen steht, denke ich mal.
Ja, das ist im Laufe der Zeit immer Schritt für Schritt bei Ihnen weiterentwickelt worden. Ja, es war dann manchmal so, wenn ich dann längere Zeit nicht da war, habe ich mich gewundert, oder ist alles viel größer geworden.
Und so soll es sein.
Herr Böhme, wenn Sie jetzt als Softwareunternehmen da sitzen und ich meine, es prasseln jeden Tag neue Schlagwörter auf einen, Machine Learning, Big Data, ja. Industrie 4.0, Internet of Things und was es da alles gibt. Wie identifizieren Sie, was Spielerei und was zukunftsträchtig ist? Also zurzeit sagen alle, wir müssen verteilte Datenhaltung über Blockchain machen. Braucht jetzt Frau König auf einmal Blockchain bei sich in der Produktion oder nicht? Also wie gehen Sie da dran? Wie analysieren Sie auch hier im Team die Tragfähigkeit von technischen Innovationen für Ihre Industriepartner?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Man kann im Nachhinein immer ganz leicht sagen, da haben wir die oder die oder die Entscheidung getroffen. Mhm. Also die Entscheidungen sind im Grunde genommen vor 10 Jahren ähnlich gewesen wie die heutigen Entscheidungen, nur man muss die immer für die Zukunft treffen. Man muss im Grunde genommen jede neue Technologie, jede Innovation, die muss man kritisch betrachten, ob die zunächst einmal technisch überhaupt in Frage kommt, ob sie ausgereift ist. Wenn man zu früh auf ein Pferd setzt, dann kann das sein, man erlebt Schiffbruch und danach kommt das richtig ans Laufen. Oder es kann auch sein, dass man in eine vollständige Sackgasse geht. Also was heute begeistert propagiert wird, ist möglicherweise im halben Jahr oder in einem Jahr schon fast vergessen oder wird sogar noch belächelt, wie man denn auf so eine Idee kommen könnte. Mhm. Also da manchmal muss man auch warten, wie sich etwas entwickelt, vor allen Dingen dann, wenn es um so etwas Ähnliches geht wie Betriebssysteme. Welche Betriebssysteme setzen sich durch? Das ist also vor 20 Jahren noch ganz, ganz schwierig gewesen. Welche Datenbanken setzen sich durch? Und wie sieht das dann 10 Jahre später oder 5 Jahre später aus? Immer wieder gibt es dann neue Richtungen oder es gibt neue Methoden, wie man mit welchen Werkzeugen man arbeitet, welche Programmiersprachen soll man einsetzen, nimmt man Mischformen, nimmt man welche Entwicklungssysteme wählt man da. Mhm. Das muss man teilweise auch als Hybridlösung verstehen, sodass man also mehrere Technologien nebeneinander nutzt und die dann kompatibel hält. Was ganz, ganz gefährlich ist, wenn man sich von großen Herstellern abhängig macht. Mhm. Wenn die nämlich zwar eine Sache propagieren oder eine Technologie propagieren, aber nachher durch eine andere ersetzen, dann müssen die aus wirtschaftlichen Gründen das fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Wenn man auf das Pferd gesetzt hat, dann geht man da eventuell unter. Und das ist uns bisher zum Glück immer gelungen, auf das richtige Pferd zu setzen.
Was sind da, wenn man jetzt an solche Trendthemen denkt, wo sehen Sie die Geschichten, die gerade für die Industrie in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich relevant sein werden und die vielleicht heute eben noch nicht die Verbreitung haben?
Also das wird so etwas sein wie Global Access, das heißt eine Zugriffsmöglichkeit auf ein System von jeder Stelle des Planeten aus. Das kann sein, dass es eine Software ist, die in einer Cloud läuft. Es kann auch sein, dass sie nicht in der Cloud läuft. Es kann sein, dass sie in einer Cloud oder in Unternehmen völlig verteilt läuft. Aber wichtig ist, dass die Flexibilität des Zugriffs gegeben ist. Und was unglaublich wichtig ist, ist die Sicherheit des Zugriffs. Und die Sicherheit der Software, auch wie die Software intern funktioniert. Man muss davon ausgehen heute, dass es sogar sein kann, dass sich Angreifer schon auf einem Rechner befinden und man muss dafür sorgen, und das hört sich jetzt einfach an, dass die eigene Software davon nicht angegriffen werden kann. Also unsere Prozesse innerhalb unserer Systeme kommunizieren verschlüsselt miteinander, als wenn wir uns selber nicht trauen würden. Ja, das haben wir vor 10 Jahren wäre es noch völlig undenkbar gewesen, völlig überflüssig. Aber die Anforderungen sind anders. Man befindet sich nicht mehr zwangsläufig innerhalb eines Unternehmens.
Das heißt, das Thema Industriespionage spielt für Sie da eine große Rolle. Und gleichzeitig soll aber nicht nur Frau König sehen können, was in ihrer eigenen Produktionshalle, ich sag mal, 50 Meter weiter passiert, sondern theoretisch, wenn sie einen Standort in Südafrika hat, auf die gleichen Daten dort genauso live zugreifen können wie 50 Meter weiter in Soling. Mhm. Das ist ja eigentlich mal erst ein Widerspruch in sich. Also ich möchte es sicher haben. Es gibt ja auch Unternehmen, die behaupten, wenn ich mich nicht digitalisiere, bin ich auch mal für viele von außen nicht angreifbar. Auch wenn ich, gerade wenn ich Daten nicht digital vorliegen habe. Und sie versuchen ja so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Haben Sie da Probleme, auch Ihre Kunden von zu überzeugen? Oder ist es bei Ihren Kunden so, wenn sie hier ins Haus kommen, dass die eigentlich schon wissen, dass sie solche Lösungen brauchen und dann damit arbeiten müssen?
Nee, das Dumme ist ja, wir müssen ja viel, viel früher anfangen mit dieser Entwicklung. Das heißt also, wir informieren unsere Kunden darüber, dass wir an solchen Systemen arbeiten, an solchen Entwicklungen arbeiten. Und dann gibt es die ersten Kunden, die ersten Vorreiter, die vor allen Dingen dann oft vernetzte Niederlassungen haben, die dann sich näher informieren wollen und dann eventuell sogar als Pairingspartner dienen. Das heißt also, die fangen mit einer Komponente an und die dann implementiert wird und testen die dann auch entsprechend durch mit dem entsprechenden Komfort. Mhm. Ansonsten wird das System aber präventiv schon von vornherein auf diesen Bereich vorbereitet. Und wenn sie es nicht benötigen, ist es umso besser. Dann funktioniert das einfach sicher im eigenen Unternehmen. Aber ganz schnell kann es sein, dass man dann doch in einer anderen Stadt vielleicht ein kleines Werk aufgekauft hat. Und dann ist schon der Weg übers Internet gegeben. Mhm.
Verfolgen Sie wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang die ganzen Diskussionen um den Ausbau von 5G an jeder Milchkanne wahrscheinlich mit großem Interesse, weil das wahrscheinlich auch die Technologien sind, die gerade in der Vernetzung von einzelnen Maschinen und Komponenten eine ganz, ganz gewichtige Rolle spielen. Wie schätzen Sie da die Lage in Deutschland und diese Diskussionen, die wir da so mitbekommen, in letzter Zeit ein?
Ja, wir stehen ganz weit hinten, mit der Geschwindigkeit weiterarbeiten. Ist jetzt gerade noch hier durch die Zeitung gegangen, dass wir 2016 einen digitalen Ausbau hatten von 1% und jetzt bei 2,6% oder so etwas sind. Da ging es um Glasfasernetze. Korea hat 78%. Kann man einfach hochrechnen. In 100 Jahren sind wir auch so weit wie Korea. Aber das wird sich ändern. Das ist jetzt Polemik gewesen. Also wir können davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit überschlagen wird. Also wir, das, was wir heute propagieren, was wir heute installieren, das ist schon in 5 Jahren wahrscheinlich so überholt, dass man wieder ganz andere Möglichkeiten haben wird. Mhm. Also wir kommen um diese Sache nicht rum. Wir müssen nur gucken, dass wir das einigermaßen sicher überleben. Mhm. Als Privatmensch und natürlich auch als Unternehmen.
Mhm. Ja. Aber Sie sind da guter Dinge oder haben Sie dann doch Sorgen für den Standort Deutschland an der Stelle?
Ich habe in gewisser Weise Sorge, weil man in der Politik nicht verstanden hat, worum es hier geht.
Mhm. Ja. Sie selber sind ja auch im Ausland aktiv. Sie haben einen Standort in Russland.
Ja.
Spielen solche Überlegungen für Sie auch eine Rolle, dass man eben sich da auch aus den Grenzen Deutschlands herausbewegen muss, um andere Märkte, aber auch eben andere Herangehensweisen an die Zukunft mitzunehmen und ins eigene Unternehmen einzubinden?
Ja, unsere Kunden sind ja überall vernetzt und dementsprechend ist das dann auch sinnvoll, dass man möglichst vor Ort ist. Natürlich ist heute mit entsprechenden Werkzeugen das ganz leicht möglich, sich auf den Rechner zu schalten und dann auch vor Ort zu installieren. Aber wenn es dann darum geht, auch vor Ort Beratungsleistungen zu geben, dann ist es nicht schlecht, wenn man dort eine entsprechende Niederlassung hat. Wobei aber der Unterschied recht groß ist zwischen deutschsprachigen Ländern und nicht deutschsprachigen Ländern, was gerade die Anforderungen ans Qualitätsmanagement angeht.
Das heißt, die deutschsprachigen sind besonders penibel, oder?
Wir nehmen das wörtlich. Wenn eine amerikanische Norm hier auf dem deutschen Markt erscheint, dann erfüllen wir die. Und dann ist man ganz verwundert,
und die Auslegung. Die Amerikaner denn nicht. Ja, die Auslegung ist sehr, sehr unterschiedlich. Dem begegnen wir sehr häufig.
Ja.
Und wir stehen aber mit denen auch im Wettbewerb, die das etwas breiter auslegen, solch eine Norm.
Okay.
Und die Deutschen, da gehöre ich eben ganz automatisch auch zu. Mhm. Wir nehmen das Wort wörtlich, genau wie der Herr Böhme sagt, und machen genau das eins zu eins, was in diesen Normen auch steht. Und die Menschen, von denen wir überprüft werden, die also die Einhaltung dieser Norm überprüfen, die nehmen das auch wortwörtlich. Die deutschen Zertifikate und die, wir sagen immer so Zertifikateure, die, da werden sie dran gemessen, dass sie das eins zu eins so auch umsetzen.
Das heißt, es ist eigentlich für Sie ein Wettbewerbsvorteil und ein Nachteil zugleich, diese Präzision.
So könnte man sagen, ja.
Wobei es ja auch interessant ist, dass Hersteller so die Einhaltung der Normen einfordern und dann gleichzeitig hinterher doch vielleicht über den Preis denjenigen nehmen, der es an der Stelle ein bisschen laxer sieht.
Gut, damit muss man immer rechnen.
Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen schizophren.
Mhm. Ne? Korrekt.
Aber solange Sie sich da durchsetzen können, ist es ja auch ein gutes Zeichen für den Industriestandort Deutschland, ne?
Ja.
dass solche Dinge auch möglich sind.
Ich würde gerne nochmal auf Ihre Kooperation zurückkommen, weil das ist ja auch eigentlich ein wunderbares Beispiel für eine langlebige Kooperation. Dafür bedarf es ja auch bestimmter Voraussetzungen. Also zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ein tiefes Vertrauen auch. Also gegenseitiges Vertrauen, mhm. weil Sie auch ganz viel und auch immer mehr an Daten ja in Ihre Richtung transparent machen. Mhm. Aber was ist so die Basis genau für diese Kooperation und dass die auch wirklich so lange gehalten hat?
Definitiv auch die gleiche Sprache, die wir sprechen. Ja, wir kommen schon beide aus dem Bergischen Land und man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen.
Ja?
Also diese Verbundenheit ist schon so auch durch den Umgang miteinander, wie wir miteinander umgehen. Mhm. Und da war immer von Anfang an eine sehr große Offenheit. Dazu gehört natürlich auch, wir waren ungefähr in einer Altersgruppe. Mhm. Oder wir sind die gleiche Altersgruppe. Ja, so könnte man so sagen.
Genau.
Hat sich eigentlich nicht viel geändert. Und das sind so Sachen, so Faktoren. Und ich denke auch, dass wir uns gegenseitig nie enttäuscht haben. Also das Vertrauen wurde nicht nachhaltig, dass man so denn das Geschmäckle hatte, da stimmt doch irgendwas nicht oder so, sondern dass das immer wieder bestätigt worden ist. Und wenn mal Unstimmigkeiten waren, dass wir sofort aufeinander zugegangen sind, weil wir es beide nicht gut ertragen konnten, wenn da irgendwas in der Luft gehangen hat. Mhm. Also da sind wir beide, glaube ich, sehr geradlinig. Mhm. Das passt einfach zusammen von der Chemie. Definitiv über Digitalisierung hinaus muss die Chemie auch stimmen.
Natürlich, genau.
Haben Sie, wenn ich so indiskret fragen darf, dann auch mal links und rechts geguckt und gemerkt, dass es einfach woanders auch nicht besser ist? Oder sind Sie sich da immer treu geblieben?
Wir hatten ja auch, haben ja auch Mitarbeiter, die mal von anderen Firmen kamen und die dann gesagt haben, wir haben aber da mit der Sovinoch Software gearbeitet und das war ganz toll. Und dann fragt man schon, ja, was waren da drin besser?
Mhm.
Und wie war der Kontakt, wie war der Service? Und dann fing das an, so langsam immer abzubröckeln. Und dann musste man schon die Abstriche machen.
Mhm.
Und der Service war einfach auch mit dasjenige, wo wir gesagt haben, da teilt sich einfach die Spreu vom Weizen. Die sind einfach da, wenn wir die mal angerufen haben. Dann waren die wirklich auch vor Ort.
Ist das für Sie wichtig, dass ein Partner schnell auch vor Ort sein kann? Also,
absolut.
Weil haben Sie Produktionsstillstände oder sowas? Also gibt es so das, auch kritische Situationen?
Ja, das gibt's durchaus. Mhm. Aber der muss ja nicht unbedingt körperlich vor Ort sein. Heute gibt's eben die Möglichkeiten, über ein Modem oder durch andere Mittel sich da aufzuschalten. Aber eben diese direkte Reaktion, die ist produktionsentscheidend und damit wirklich ein Wettbewerbsvorteil.
Mhm. Ja.
Jetzt kommen Sie ja aus so einem ganz hochpräzisen Bereich, ne? Also Parts per Million und Mü. Also es ist alles, die Werte sind ganz klein. Es ist wichtig, dass quasi das hochperfekt läuft. Ich kenne auch andere Unternehmen, Industrieunternehmen im Bergischen Land. Ich sag mal, gerade in der Werkzeugindustrie, da wird noch von Hand geschmiedet, da wird von Hand geschliffen. Da geht's so gesehen ein ganzes Stück rustikaler zu, sind natürlich auch ganz andere Produkte, sind aber auch Betriebe, in denen ich auch häufiger erlebe, dass man so diese ganzen Digitalisierungsthemen, so wie Sie jetzt gerade angesprochen haben, vielleicht gar nicht so genau messen kann oder das Gefühl hat, man kann es nicht so genau messen, weil es eben von Hand geschmiedet wird oder so. Und dass man auch so das Gefühl hat, das ist alles gar nicht so nötig. Ich vermute, das trägt sich nicht ewig. Also da sind schon auch so einige, die sagen, made in Germany, wir haben eine tolle Marke, wir sind made in Germany, das funktioniert. Und dann sagt man, naja, aber der eine oder andere, der gerade in Taiwan oder China eine neue Fabrik aufbaut, der ist aber vielleicht auch 50 bis 100 Jahre moderner in seiner Produktionsanlage, als du das gerade bist. Und der kriegt auch eine vernünftige Qualität daraus. Es steht in keinem Buch der Welt geschrieben, dass gutes Werkzeug nur aus dem Bergischen Land kommen darf. Und dann kommt man natürlich in so eine Diskussion, die dem einen oder anderen auch unangenehm ist oder schwerfällt. Wie geht die Zukunft weiter? Wenn Sie da so draufschauen und Sie kommen eher aus den Bereichen, wo es eben schon so mega präzise ist, was würden Sie solchen Unternehmen raten? Wo sehen Sie da die Herausforderungen und ja, wie kann man da vielleicht auch auf einem niedrigeren Niveau einsteigen als das, was Frau König jetzt schon hat und trotzdem diese Digitalisierungsschritte in der Produktion angehen?
Wir sehen unsere eigene Wirtschaft scheinbar zu kritisch. Also wir haben ja jede Menge Hightech-Werkzeug. Hersteller hier im Bergischen Raum, die setzen ebenfalls unsere Software ein. Das heißt also, die haben große Stückzahlen und müssen dann auch dafür sorgen, dass diese Stückzahl oder diese Teile dann alle trotz der hohen Stückzahl in Ordnung sind und einwandfrei arbeiten.
Also ich wollte damit nicht die Werkzeugindustrie in sich kritisieren. Ja. Es geht mir nur darum, dass die Produktionsverfahren ja schon auch noch sehr unterschiedlich sind und es ja an mancher Stelle auch noch deutlich manueller zugeht. Und ich nicht den Eindruck habe, dass da schon alle auf den Zug aufgesprungen sind. Die Großen sicherlich. Aber es gibt, glaube ich, schon auch noch den einen oder anderen, wo es doch noch sehr klassisch läuft. Zumindest wenn ich da mal irgendwo in der Produktion bin, habe ich den Eindruck. Oder haben Sie den Eindruck nicht?
Ja, aber im zunehmenden Maße werden die auch von der Digitalisierung erfasst. Also eine ganze Reihe von Unternehmen mit sehr modernen Methoden dabei, also die Digitalisierung zu nutzen.
Aber wie finde ich denn als Unternehmer so den Einstieg? Also so auf die Idee zu kommen, ja, ich installiere jetzt eine gewisse Sensorik beim Kunden letzten Endes, um halt entsprechend für Nachschub sorgen zu können. Das ist ja jetzt so, auf die Idee kann ich als Unternehmer kommen, aber ich müsste hier eigentlich strukturiert drangehen. Ich müsste sagen, okay, welche Möglichkeiten, welche Potenziale bieten sich mir? Ich müsste mir Ihre Hilfe, vielleicht auch Ihre Hilfe, also man kommt zusammen.
Das ist, was ich sagen wollte. Also man muss ähnlich gelagerte Unternehmen auch wirklich mal den Mut haben anzusprechen oder über seinen Industrieverbände den Weg zu suchen, um sich mal schlau zu machen, wie machen es denn eigentlich andere? Und dann wird man erkennen, dass die Probleme ähnlich sind. Da muss man natürlich für aufgeschlossen sein, auch als derjenige, der da Antworten zugibt. Aber das reicht ja in dem Fall schon, wenn man sagt, ja, wir arbeiten da mit einem Partner zusammen und das ist die Firma Böhme und Weiß oder die und die Prozesse, die haben wir noch gar nicht im Angriff. Für uns war das Wichtigste, erstmal die Produktion abzubilden. Andere fangen mit der Konstruktion an. Die sagen, meine Zeichnungen, die müssen unbedingt alle digitalisiert werden, um im Werkzeugbau immer auf den neuesten Stand der Zeichnung zurückzugreifen. Und da muss schon der Unternehmer wissen, wo ist denn eigentlich meine größte Schmerzstelle? Und da würde ich dann auch wirklich ansetzen und dafür eine Lösung suchen.
Ja, wobei das ist mir halt, also verstehe ich, aber das ist so ähnlich wie das Qualitätsmanagement oder Qualitätshandbuch von Ford. Das kommt und deswegen mache ich was. So, auf der anderen Seite merkt man oder hört man auch, da gehört ja auch ein gewisses Maß an Kreativität dazu, zu sagen, ich habe jetzt unendlich viele Möglichkeiten. Was mache ich denn in meinem Unternehmen da draus? Also auch proaktiv. Nicht erst, wenn ich den Schmerz spüre oder wenn ich merke, jetzt muss ich irgendwas Digitalisierung, weil es nötig ist, sondern ich nutze es, um noch einen Schritt vielleicht auch dem Wettbewerb vorneweg zu gehen, voraus zu sein. Also das denke ich, dass da natürlich auch ein Maß an Kreativität auch von Ihrer Seite ja nötig ist, um zu sagen, nee, wir gehen jetzt mal den nächsten Schritt, auch ohne dazu gezwungen zu werden, sondern da vielleicht noch ganz andere Entwicklungen zu gehen.
Aber so gesehen war das gerade auch von Ihrer Seite eine Einladung. Wer Fragen hat, darf sich gerne an Sie wenden, ja, und einfach mal gucken, was Sie vielleicht für Ideen haben, wie man das ein oder andere Thema auch angehen so kann. Also Sie sind aufgeschlossen, ja, für dieses Netzwerken und
haben wir immer die so Verbindung gehalten
im Bergischen. Mhm,
auf jeden
ja.
Fall.
Ja, es ist ja, ich finde, da tut sich einiges, dass auch so eine Offenheit entsteht. Früher hatte ich, sind glaube ich, haben auch viele so ein bisschen auf ihrem eigenen Hügel immer gesessen und haben sich so um das eigene gekümmert und es darf bloß keiner mitbekommen, wie das bei mir funktioniert, könnte ja ein Wettbewerbsvorteil sein. Und es ist eigentlich schön, dass so eine Offenheit entsteht, auch dass wir heute in so einem Gespräch über solche Themen sprechen können. Und ich finde, das macht Mut. Also das höre ich auch an verschiedenen Stellen, dass es sich gelockert hat. Ne?
Also die Kommunikation ist unabdingbar. Mhm. Und ich glaube, da hat auch früher eher so der Gedanke vorgeherrscht, dass man eine Schwäche zugibt, wenn man jemand anderen fragt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Mhm. Und das muss man da einfach überwinden. Da muss man nur dran denken, dass man da draus nur profitieren kann, wenn man sich öffnet.
Wenn Sie jetzt an jeweils an Ihre beiden Unternehmen denken, was sehen Sie als die größte Herausforderung für Ihr Unternehmen aktuell an? Wo sehen Sie die größte Herausforderung für die nächste Zeit?
Also aktuell ist für uns eine große Herausforderung, eine durchgängige Informationslinie durch das Unternehmen zu ziehen, von der Konstruktion, wie ich es eben beschrieben habe. Konstruktion, Werkzeugbau, Fertigung bis hinten raus zum fertigen Produkt. Da sind noch etliche Hürden zu nehmen. Teilweise werden Zeichnungen noch handschriftlich geändert. Die wandern in den Werkzeugbau und keiner weiß mehr, also im Extremfall, welches von der handschriftlichen Notiz ist denn das aktuelle? Mhm. Wonach soll ich denn jetzt das Werkzeug korrigieren? Mhm. Also das ist the worst case. Mhm. Und von dem her ist das für uns also die größte Herausforderung, diesen ganzen Prozesse digital abzubilden. Es darf nur noch eine letztendlich gültige Zeichnung im Umlauf sein oder abrufbar sein. Es darf keine mehr auf der Werkbank liegen. Der muss sich das frisch aus dem Netz holen. Und da ist nur die neueste Version verfügbar. Und dann eben auch in der Produktion und letztendlich beim Gleitschleifen, bei allen möglichen Prozessen im Unternehmen bis hin zum Versand, dass das zuletzt gültige Dokument dann auch wirklich an den entsprechenden Stellen verfügbar ist. Mhm. Und nichts anderes. Keine Vorläufer, keine handschriftlichen Dinge. Mhm. Das ist aus meiner Sicht für uns jetzt erstmal mittelfristig wichtig.
Ich vermute, hier sieht es ein bisschen anders aus, oder? Daten dürften nicht so das Thema sein.
Wir müssen nur die Software dafür liefern, dass das so funktioniert. Das heißt also, hochflexibel Daten zu erfassen, möglichst viele Daten mit aufzunehmen, an die man heute noch gar nicht denkt. Das geht durch Internet for Things auf einmal absurderweise an jeder einzelnen Stelle. Ich kann mit erfassen, dass die Tür offen steht oder dass sie so und so lange offen gestanden hat. Vielleicht ist es relevant, vielleicht ist es nicht relevant, dass man solche Komponenten mit einnimmt und dass man aus diesen vielen Daten dann wieder Informationen macht. Denn von den Daten hat man überhaupt nichts. Man muss dann wissen, ich habe jetzt eine Information, dass ich, sagen wir mal, einen Handlungsbedarf habe oder dass die Handlung, die ich vorher schon mal abgeschlossen habe, dann auch jetzt zum Erfolg geführt hat. Also wir müssen immer wieder sehen, was wir mit den Daten machen, wie wir sie umsetzen in eine Analyse und in eine Visualisierung. Und das möglichst an jede Stelle, wo sich jeweils unsere Kunden befinden.
Von Ihren Softwarelösungen weg, für das Unternehmen selbst, was ist da Ihre größte Herausforderung?
Das ist der permanente Wandel. Also immer wieder der technologische Wandel, den früh genug zu erkennen und dann sehr früh umzusetzen, weil das ja teilweise Jahre dauert, bis man dann den ersten Erfolg hat. Mhm. Ja, und das immer weiter mit vorne mitzuspielen.
Wie halten Sie sich da ganz persönlich auf Stand? Was haben Sie Quellen, Autoren, Bücher, Konferenzen, wo Sie sagen, das bringt mich persönlich immer wieder weiter, den Horizont zu weiten und zu sagen, da könnten neue Themen aufkommen. Gibt's da solche Sachen?
Ja, das ist einmal die Verbindung zur Entwicklung. Mhm. Das heißt, gibt es dort neue Technologien? Man merkt das dann, wenn so eine gewisse irre Unruhe entsteht, weil man sieht, man, da gibt's was ganz Neues und dann wird darüber diskutiert, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Und auf der anderen Seite neueste Erkenntnisse in der Automobilindustrie oder in der Luft- und Raumfahrttechnik, Medizintechnik. Welche Verfahren sollen in Zukunft eingesetzt werden? Und dann wird das meistens schon in Vorabdrucken von irgendwelchen Normen dargestellt und da muss man sich sehr, sehr früh immer mit einarbeiten, hineinversetzen und dann zu sehen, was müssen wir davon umsetzen. Manches müssen wir nicht umsetzen, weil es einfach nur eine Vorschrift ist, wie sich Menschen verhalten sollen, aber oftmals ist da daraus wieder so eine Hilfe resultieren, oh ja, ist für den Menschen wieder komfortabler, wenn wir dann eine entsprechende Software haben.
Das heißt, bei Ihnen auf dem Nachttisch liegen Normen als gute Nachtlektüre.
Nö, das nicht.
Wie ist das bei Ihnen, Frau König? Wie bleiben Sie da so für sich gefühlt auf Stand?
Ja, also erstmal zu Car-Symposium. Wo ist der Stand der Technik? Wo geht die Reise hin? In unseren Industrieverbänden auf jeden Fall. Mhm. Da spricht man auch mal mit anderen Standsbetrieben, mit Tiefziehern. Und Informationsquellen gibt's da schon einige. Mhm. Und die nehme ich auch gerne wahr und zapfe die auch gerne an. Mhm. Und sehe auf jeden Fall zu, dass wir dem Wettbewerb da immer ein Stückchen voraus sind, wo die noch hadern und so ein bisschen zaudern, dass wir da mal uns überlegen, könnte man das nicht realisieren, könnte man das nicht in die Tat umsetzen. Mhm. Und also man kann nicht im stillen Kämmerlein warten, dass da irgendeine Idee kommt. Also man muss schon ein bisschen in die Welt hinausgehen und die Möglichkeiten, die es gibt, und da gibt's ja eine ganze Reihe, die sollte man wahrnehmen, um sich einfach zu informieren.
Wunderbar.
Vielleicht so zum Abschluss, weil wir ja bergisch.io heißen, weil wir uns hier mit der Region beschäftigen. Wie ist Ihr Blick aufs Bergische Land? Wie wichtig ist diese Region als Standort für Ihr Unternehmen? Ist es halt zufällig der Standort oder ist es dann doch ein bisschen mehr?
Nee, das ist überhaupt kein Zufall. Das ist hier eine ideale Gegend für uns. Wir sind hier umgeben von Produktionsunternehmen, Hightech-Unternehmen, auch immer mit wechselnden Schwerpunkten. Wir, was die Textilindustrie, wir haben jetzt Automobilindustrie, Werkzeugindustrie jetzt auch immer hier schon gegeben. Und das ist ein Ballungszentrum. Sowas gibt's dann wiederum nochmal so in Baden-Württemberg oder auch im Sauerland natürlich, selbstverständlich. Im Siegerland ebenfalls.
Also, Bayern. Also was ich auch ganz toll finde, ist beispielsweise, dass die Rheinische Fachhochschule Köln hier in Remscheid und in Wermelskirchen diese Außenstellen hat und wirklich universitäre Ausbildung anbietet in den technischen Berufen. Und was die da auf die Beine stellen, das finde ich schon beachtlich. Mhm. Also sind hochrangige Professoren da am Werk. Und so können wir auch hier das Bildungsniveau direkt vor Ort mit bestimmen, weil wir als Unternehmer sind aufgefordert, da doch mal einzubringen, welche Bedarfe wir denn überhaupt an technische Berufe haben. Was soll denn solchen Abgänger von der Universität mitbringen an Kenntnissen? Das hat sich ja in den letzten 30 Jahren arg gewandelt. Mhm. Und die können auch nicht mehr das Gleiche bringen an Stoff, was noch vor 30 Jahren vollkommen top war.
Das heißt, da haben Sie schon den Eindruck, dass das hier im Bergischen Land so in der Kombination mit der Rheinischen Fachhochschule und der Uni Wuppertal besonders gut ist.
Ja.
Also in Bezug auf Fachkräfte, in Sie Bezug sich hier auch gut versorgt fühlen, zumindest von der Ausbildungslage her.
Richtig.
So, das ist doch sicherlich ein schönes Signal, gerade auch in Richtung dieser beiden Institutionen, die da ja auch wirklich sehr umtriebig sind. Ja, wunderbar.
Fragen?
Ich jetzt gerade keine mehr. Nein. Ich finde, das war ein ganz toller Einblick in eine scheinbar oder offensichtlich hochzufriedene und gute Kooperation.
Hochspannende.
Und auch hochspannend. Ja. Zwei tolle Unternehmen. Zeigt auch so ein bisschen, dass wir jetzt ja immer stärker versuchen, unseren Blick auch so in Richtung der Industrie zu öffnen und dieses Thema auch mit diesen Produktionsthemen zu verbinden. Das finde ich sehr spannend, weil immer da, wo, also wenn man so aus diesem Software Softwarebereich kommt, das ist halt auch immer alles irgendwie am Rechner und ich finde so Maschinen, aus denen hinterher irgendwas Fertiges rausfällt und was man anfangen oder anfassen und zählen kann, das hat einfach auch seinen ganz eigenen Absolut. Charme und deswegen finde ich, ist das eine tolle Sache und deswegen würde ich dich bitten, deines Amtes zu wahlen.
Oha.
Martin.
Ja.
Ja, wir hatten eine kleine Versorgungsknappheit, aber die haben wir hinter uns gelassen.
Es raschelt jetzt ein wenig, weil die noch ganz frisch verpackt sind. Alle Gäste unseres Podcasts erhalten als kleines Dankeschön.
Ach, wie nett.
Wir betonen es immer wieder, weithin berühmte und auch sehr begehrte Bergisch.io-Tasse.
Sehr, sehr schön.
Die hochexklusiv ist, denn es gibt sie nur für Gäste.
Man kann sie nicht käuflich erwerben.
Auch nicht für gute Worte.
Auch nicht für gute Worte. Wir sind da eisern. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ganz
Vielen
gerne.
Dank für Ihre Teilnahme. Und es war sehr spannend. Für Sie alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke
Herzlichen
sehr.
Dank. Weiterhin Danke. Viel Erfolg. Danke dir, Martin.
Dankeschön.
Bis Strackes.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo@bergisch.io. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-App dankbar. Bis zum nächsten Mal.